Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 12. September 2024. Am Mikrofon in Bern Dominik Feusi, in Zürich Camille Lotte. Hoi Camille.
Hoi Dominik.
Ja, Session, letzter Tag von der ersten Woche, ist jeweils am Donnerstag, ist es fertig, etwa so am 12:30, Viertel vor 1. Ich habe auch noch eine Runde gemacht, du bist gestern in Bern gewesen. Heute Morgen eine grosse Debatte über die Menschenrechtskonvention, 50 Jahre Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Damien Gauthier, FDP-liberale Fraktionschef, hat eine Bilanz gefordert in einem Postulat, aber vor allem will er eine Prüfung von Zusatzprotokollen, die man auch noch unterschreiben könnte. Also er will eigentlich noch näher an die EMRK anrutschen. Und das ein halbes Jahr nach dem Klimaseniorenurteil. Was finden wir da dazu?
Ich bin auch überrascht gewesen, dass zuerst mal Damien Gauthier genau weiss, wann der 50. Geburtstag ist. Also, dass du weißt, jedes Jahr so ein bisschen daran denkst, EMRK, die wird jetzt das Jahr 50, da muss ich doch etwas machen. Passiert ja. Mir jedes Jahr. Denke ich wirklich jedes Jahr dran.
Ja, genau.
Und nachher so ein bisschen, du hast die Stimmung wegen dem Urteil zu den Klimaseniorinnen. Dass du dann sagst, okay, ich mache einen Bericht, wo man vielleicht auch die Hoffnung hat, dass man ein bisschen kritisch ist und wirklich die Position und den Umgang hinterfragt, kann man ja per se nicht gerade schlecht finden. Aber das ist nicht so das Gefühl, das ich habe, wenn ich den Vorstoss lese. Oder wie siehst du das?
Ja, also weil es gibt dort, eben neben diesen Zusatzprotokollen steht noch wirklich etwas zum EGMR. Man soll das Verhältnis von der Schweiz zum EGMR, also zu dem Gerichtshof, müssen wir untersuchen. Und vor allem, es brauche Überwachungsmechanismen, dass die Schweiz auch ja die Urteile vom Gerichtshof umsetzen. Und dann muss man ja schauen, oder, wann hat das eingereicht. Und das ist tatsächlich eine Woche nach dem Klimaseniorinnenurteil gewesen. Also Damien Gauthier hat sehr genau gewusst, was er da schreibt. Es gibt aber das Gerücht in Bern, ich kann es nicht bestätigen, dass jemand anderem Herr Gauthier den Vorstoss geschrieben hat, nämlich der Beat Jans persönlich. Möglich oder unmöglich? Was meinst du?
Könnte schon möglich sein, je nachdem, was für ein Bericht dabei rauskommt.
Und das sehen wir dann.
Das sehen wir dann. Dann können wir sagen, ob es wirklich überhaupt möglich ist oder der Bericht total an Beat Jans würde gegen den Strich gehen.
Das Interessante ist, der Bericht kann er schreiben, da muss er nicht den Albert Rösti fragen. Oder? Also bei der Haltung zum Klimaseniorinnenurteil, dort hat er das Departement Rösti konsultieren und er hat dort den Kürzer gezogen. Bei dem Bericht auf das Postulat kann er wüten und machen, wie er will. Und darum befürchte ich eigentlich das Schlimmste. Jetzt haben natürlich, es ist abgelehnt worden an sich von allen, von der SVP und zwei von der Mitte, nämlich Philipp Peregi und Wallis und dem Fraktionschef immerhin und Thomas Rechsteiner, Appenzell Innerrhoden. Gerhard Pfister hat sich enthalten. Hösi. Nein, aber es ist dann interessant, oder man sagt dann, ja, es ist ja nur ein Postulat. Aber meine Erfahrung zeigt eben, dass man dann, wenn der Bericht kommt, oder, dann liest man dann den Bericht und sagt, da steht drin, wir sollten da irgendetwas noch mehr anerkennen und einen Überwachungsmechanismus eben haben, damit wir auch ja alle die Urteile erfüllen. Also dann wird dann aus dem unverbindlichen Postulat plötzlich ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf.
Ja, genau, und du fängst jetzt an, eben in dem Postulat kannst du lesen, es hat ja schon mal einen Bericht gegeben zum 40. Jahrestag, jetzt sollen wir einen machen zum 50. Und irgendwann mal landen wir bei, jedes Jahr müssen wir einen Bericht dazu machen. Das ist so genau. der nächste Step, der dann kommt.
Also gut, man könnte das einfach machen, man nimmt den zum 40. Jahrestag und macht Copy-Paste, das würde ich empfehlen. Ich glaube aber nicht, dass der Beat Jans meine Empfehlung berücksichtigt. Gut, gehen wir noch zu einem weiteren Vorstoss, der gekommen ist, wo du noch ein bisschen neuer angeschaut hast, nämlich Einführung von Bezahlkarten für Asylsuchende. Also man darf auch Asylbewerber sagen, finde ich, aber ist ja gleich. Im Titel steht das so, kommt aus der Staatspolitischen Kommission. Wie ist es dem deren Idee gegangen? Wir haben ja bei Bern einfach auch schon darüber geredet.
Das ist mit 128 zu 59 Stimmen angenommen worden. Die Idee ja dahinter kommt aus Deutschland. Das ist ja nicht etwas, wo wir jetzt drauf gekommen sind. Und in Deutschland hat man ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass man mit diesen Bezahlkarten weniger Asylanträge hat und dass die Leute dann auch einfach weiter gehen, weil sie bekommen kein Geld mehr. Es ist ja limitiert, in welchen Läden sie einkaufen können, auch was sie einkaufen können. Und es limitiert dann natürlich das Geld, das ins Ausland fließt. Also Geld, das sie vorher frei zur Verfügung hatten, wo die Asylsuchenden dann ihre Heimatländer geschickt haben, das wird auch limitiert. Und darum überrascht es mich jetzt nicht, dass, wenn man die Vorteile sieht, dass das auch im Nationalrat eine gute Chance gehabt hat. Weil die Asylpolitik ist natürlich eines der heissesten Themen im Moment, wo man Lösungen braucht. Und das scheint gemäss Deutschland ein gangbarer Weg zu sein, der sehr effizient ist.
Auch da ein Postulat, also nicht nur die Linken können Postulate einreichen, die dann irgendwie plötzlich verbindlich werden. Man kann es auch von rechter Seite machen, das ist eben bekämpft worden von Links-Grün. Jetzt ist lustig, oder? In der Geschäftsdatenbank steht etwas, was ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe, nämlich überwiesen an das Bundesgericht. Das heisst, der Bundesrat schickt das jetzt auf Lausanne, dort wird es beurteilt, oder ob es mit der EGMRK, wir sind schon wieder dort, übereinstimmt. Dort hat es mal, ich glaube, ein Gutachten gegeben. Und zwar, wo man in den 80er Jahren den sogenannten Tamilenbatzen eingeführt hat, oder hat wollen einführen in Thun, hat es auch schon eine Auseinandersetzung gegeben, ob das zulässig ist. Also eben eine eigene Währung, wo man nur bestimmte Sachen kaufen kann. Und dort hat man festgestellt, dass das nicht zulässig ist, nicht mit der Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Ich würde sagen, man muss das einfach einmal machen, so wie es Deutschland einmal gemacht hat.
Vor allem in der Schweiz gibt es ja eine ganz einfache Möglichkeit. Oder? Du könntest den Leuten einfach Migros-Gutscheine geben. In Migros kannst du keinen Alkohol kaufen, du kannst keinen Tabak kaufen, du kannst wirklich nur Grundnahrungsmittel kaufen. Du kannst sagen, okay, du tust es erweitern, dass es halt auch noch für andere Migros-Fachmärkte sind, solange es natürlich nicht ein Dinner ist, wo man Alkohol kaufen kann. Und dann hast du eine relativ einfache Methode, um zu sagen, hey, wir stellen euch Geld zur Verfügung, dass er für Grundnahrungsmittel brauchen
könnte. Ich schlage vor, wir machen das nicht mit Migros-Gutscheine, sondern irgendwie mit Veganer-Läden. Dann ist wahrscheinlich der Beat Jans nämlich auch dabei. Oder? Ja. Jetzt müssen wir noch zwei Sachen besprechen, die heute Morgen so ein bisschen die Runde gemacht haben. Es wird ja im Bundeshaus überall wieder ein bisschen gebaut. Ich weiß gar nicht, warum die ständig bauen. Einerseits tut man das Sitzungszimmer von der SVP, das ist das grösste Fraktionszimmer, zu oberstoppen. Offenbar will man dort, obwohl das recht neu ist, alle das ganze Mobiliar erneuern. Und der Andreas Glarner hat eine Frage eingereicht. Also er will das eigentlich nicht. Er findet das völlig überrissene Kosten. Und dann, du bist ja gestern auch gewesen, du bist auch reingekommen durch die neuen Drehtüren. Die sind ein bisschen grösser, ein bisschen moderner und vor allem sind sie schusssicher. Und da ist heute Zahl herumgegeistert, dass jede von diesen Drehtüren, also das sind zwei, hat 600'000 Franken gekostet. Die gibt es noch nicht lange, die Drehtüren, hat man irgendwann, glaube ich, im Sommer eingeführt oder so. Eine unglaubliche Geldverschwendung. Und ich habe irgendwie noch gehört, eben, jemand, der rauskommt, der so Sachen macht, hat gesagt, ja, das hat man auch für weniger als ein Viertel vom Preis auch können machen.
Gut, wenn es die Verwaltung zahlt, kann man ja noch einen draufschlagen, weil die zahlen eh jeden Preis, den man angibt. Von dem her, schlauer Geschäftsmann, der die Türen verkauft hat. Aber zum Sitzungszimmer. Ich habe gestern den Andreas Glarner getroffen. Und er hat sich wirklich aufgeregt wegen dem Sitzungszimmer. Also mal Bewunderung für das, wie viele Gedanken man sich machen kann über Möbel im Bundeshaus. Ich habe aber ganz viele andere SVP-Parlamentarier gefragt. Und auch die sagen, mit diesen Stühlen und mit diesen Bänken ist alles in Ordnung in dem Sitzungszimmer. Die kann man so behalten. Man hat sich also die Stühle ganz genau angeschaut. Das sage ich wunderbar. Ich bin ziemlich sicher, es gibt irgendwo eine Verordnung, die sagt, ab wann müssen Bürostühle ersetzt werden im Bundeshaus. Und der normale, gesunde Menschenverstand spielt keine Rolle mehr, ob der Stuhl noch ganz ist oder nicht, sondern die Verwaltung sagt, dann wird es ersetzt und dann wird es ersetzt.
Ja, der gesunde Menschenverstand, der ist auch wichtig bei der BVG-Revision. Und wir hören nochmal zu, was Diana Gutjahr, SVP-Nationalrätin aus dem Thurgau, dazu meint.
Mein Name ist Diana Gutjahr. Ich bin Unternehmerin und Nationalrätin von der SVP. Am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge. Das Gewerbe steht zur zweiten Säule und nimmt ihre soziale Verantwortung wahr. Die SP und Gewerkschaften wollen aber das BVG abschaffen und eigentlich eine staatliche Volkspension einführen. Die BVG-Reform ist ein Kompromiss, der die Zukunft von unserem bewährten Drei-Säulen-System sichert. Schliessen wir also die Reihe im bürgerlichen Lager mit einem überzeugten Ja zur BVG-Reform.
Ja, und dann ist immer noch ein grosses Thema, jetzt die Nachwehr von dem sogenannten, aber gar nicht so beschissigen Unterschriftenbeschiss. Die Story von Tamedia, die man ausgewalzt hat und wo, je mehr man darüber gelesen hat, desto absurder ist es geworden. Grüne, SP und natürlich auch die Grünliberalen, sie haben jetzt massenhaft Vorstöße eingereicht, dass sie vom Totalverbot bis zur Kontrolle, bis zur Regulierung soll alles gemacht werden. Und interessant ist an vorderster Front Nadine Masshardt. Sie ist Präsidentin von Transparency International Schweiz. Sie muss sich natürlich ein Stück weit von dem Posten her jetzt hier reinwerfen in die Schlacht, aber sie macht das tendenziös. Also sie will eigentlich nur das Unterschriftensammeln, das Bezahlte dann verbieten, wenn die Leute nicht angestellt sind, also wenn sie bei einem Initiativkomitee. Und es ist klar, warum. Sie will die linksgrünen NGOs, die ja auch noch illegalerweise steuerbefreit sind, weil sie als gemeinnützig anerkannt werden, insbesondere vom Kanton Zürich und ihrem SVP-Finanzdirektor, das haben wir jetzt wieder mal müssen sagen, insbesondere die will sie natürlich schützen. Die sollen weiterhin können Initiativen sammeln und Initiativen einreichen. Alles andere ist ihr egal. Das sieht man, es geht Transparency International eben nicht um Demokratie, es geht ihr um Ideologie. Wie siehst du das?
Vor allem, ich habe voll zweimal oder dreimal überlegen, als ich den Satz gelesen habe, nur Angestellte vom Initiativkomitee. Und ich sage, hä? Das ist doch, das ist irgendjemand ja, für Kampagne, das ist jemand für Koordination. Ich so, wer ist denn angestellt für die Unterschrift? Ich so, ja, vielleicht jemand zum Sortieren. Ich kann nicht draufkommen. Bis du das jetzt gesagt hast. Weil für mich ist logisch, du gehst ja auf die Strasse, das sammeln, du gehst an Veranstaltungen. Wir als Jungpartei haben amigs Geld bekommen. Wenn es dann gegen den Schluss gegangen ist und knapp geworden ist, hat der Mutterpartei gesagt, wir geben euch 2 Stutz pro Unterschrift. Und wir sind raus. Und für uns war es super gewesen. Wir haben etwas für die Parteikasse bekommen. Es ist ein gutes Training für die Jungen, auf Leute zuzugehen und mal lernen, argumentieren. Mhm. Perfekt.
Es ist Staatsbürgerkunde konkret und direkt, das finde ich super. Es ist offenbar auch so, dass irgendwelche Pensionierte das auch machen. Mhm. Also, dass die im Auftrag von einer Partei oder eben von einem Komitee gehen, die sammeln und dass die für ihren Aufwand etwas überkommen. Oder da jetzt einen Skandal daraus machen. Oder das ist der eigentliche Skandal, muss man sagen. Also man müsste ähnlich wie im Fall Sanja Ameti, man müsste den Spiess eigentlich umdrehen. Nur wird das eben bei Tamedia sicher nicht passieren. Aber es ist wirklich, oder es ist absurd. Man verbietet dann alles bezahlte Unterschriften sammeln, außer wenn man angestellt ist. Und es ist so durchsichtig, es ist einfach eine Frechheit.
Aber dort, wo ich wirklich Panik bekommen habe, ist, ich weiss nicht, wer den Vorstoß eingereicht hat, bestätigen mit SMS. Ich habe gar nicht gewusst, dass es SMS noch gibt. Zuerst mal das. Und zweitens.
Ja. Das war der Swisscom-Lobbyist, sicher.
Und weißt du, die Hürde zum Unterschreiben, die wird immer höher. Es ist immer schwieriger, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, sie zu überzeugen, allein Kopfhörer rein. Es ist ein Riesenbütz. Und jetzt willst du, dass noch jemand das per SMS muss bestätigen muss. Dann also, kannst du es ja noch komplizierter machen. Alles wegen dem, wie es jetzt 1 oder 2 dubiose Firmen gegeben hat, die müssen sagen, ja, das ist schlecht gelaufen, aber wir brauchen jetzt nicht staatliche SMS-Kontrolle für Unterschriften.
Der Vorstoß kommt von der Barbara Schaffner, grünliberale Nationalrätin, ich glaube aus Zürich, ja genau, sie ist Gemeindepräsidentin in Ottelfingen. Und sie sagt, es sei für Gemeinden eben so wahnsinnig schwierig. Ich weiss gar nicht, was schwierig ist. Also natürlich, die Unterschrift ist nicht hinterlegt, aber das Geburtsdatum ist hinterlegt, oder? Und grundsätzlich finde ich, man soll das sowieso ganz anders machen. Auf Bundesebene kennen wir die Briefwahl erst seit 1994. Das hat dazu geführt, dass die Leute nicht mehr ins Abstimmungslokal gehen müssen. Und ich finde, die Bürgerlichen sollten die Abschaffung von der Briefwahl auf Bundesebene jetzt einreichen und sagen, schau, wenn ihr wirklich etwas machen wollt, dass man auch einfach, aber bei Staatsbürgern kann sammeln kann, dann sollten wir wieder dort hingehen. Ja, jetzt müssen wir noch unbedingt, das ist eine Geschichte, die ich in 20 Minuten gesehen habe, aber ursprünglich in einer anderen Zeitung gekommen, ich glaube bei CH Media. Ja, der Bund hat jetzt Steak aus der Ernährungspyramide geschmissen. Also man tut jetzt nicht mehr gesund essen, sondern man muss vor allem klimatechnisch muss man essen. Und ich finde das eine Frechheit. Ich war gestern in Zürich und am Abend geht's Nachtessen und ich habe ein wunderbares im Laltro, in einer tollen Beiz hinter unserem Büro. das berühmte Kalbssteak gegessen. Mm. Erst recht. Aus kleiner Rache gegen die Bürokraten im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Auch eines von diesen Bundesämtern, wo man streichen könnte. Und niemand würde es merken. Gar niemand würde es merken. Das ist, ich finde es einfach, sie wollen uns erziehen. Sie wollen aus uns den guten Mensch machen. Und sie haben das Gefühl, sie hätten einen gesetzlichen Auftrag dazu.
Das ist ja mein Lieblingsbundesamt. Von dem kommen zu wertvolle Tipps, dass du ja zuerst dein Essen probieren sollst, bevor du Salz isst. Weil es könnte ja schmecken.
Oh, also,
ja, ja, das ist ihre Empfehlung. Und Achtung, auch so eine gute Empfehlung. Kochsalz sage ich dann auch Salz. Also sagt dann nicht weniger Salz.
Okay.
Und das Bundesamt, sorry, wirklich, die haben bis jetzt noch nichts Wertvolles gemacht, was ich mitbekommen habe, sondern nein, ihre Beschäftigung ist mir einfach ein Rätsel, was die tagtäglich machen. Ich habe aus Rache vorher Chips aufgemacht.
Sehr gut.
Und die Chips gegessen, richtig salzig, und die sind ziemlich sicher auch nicht auf der Ernährungspyramide. Die sind sicher auch rausgeflogen.
Die sind auch rausgeflogen. Also bei 20 Minuten sieht man die alte Ernährungspyramide und die neue. Und das ist so. Also es ist, die Chips sind früher dort ganz zuoberst, wo man ganz wenig essen soll. Dort hat es eine Packung Chips gehabt,
ja,
und irgendeinen Riegel und eine Dose. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Dose, wahrscheinlich nicht Bier, oder? Das Bier ist schon lange nicht mehr auf
der Seite. Die haben es schon lange gestrichen, ja.
Nein, das ist wahrscheinlich irgendein ein Softdrink. Und jetzt, man sieht gar nicht, was dort oben ist. Irgendwie. Also die ungesunden, es ist auch, man hat sie so nach hinten gekippt, so dass man die Sachen, die dort oben sind, dass die noch hinten dran sind, also dass man die fast nicht sieht.
Aber weißt du was, mein Lieblingstreu ist an dieser neuen Tabelle, du hast einen Wasserkrug, ein kleines Wasserglas, ein grosses Wasserglas,
genau,
und eine Thermoskanne, wo wahrscheinlich Wasser drin ist, und nebendran einen Tee und nebendran noch eine Brühe.
Ja. Schau, also, Leben ist her, das ist in Zukunft.
Wie viele Leute hat es gebraucht, um sich die Varianten auszudenken, wie man Wasser abbilden kann in dieser neuen Pyramide?
Du musst aber sagen, auf der alten Pyramide hat es auch schon einen Wasserhahn, ein kleines Wasserglas, ein grosses Wasserglas
und
eine Flasche Wasser gehabt. Und ja, gut. Wir müssen, wenn wir so weitermachen, müssen wir bald aufhören, weil wir müssen Wasser lassen. Gut, das war jetzt ein bisschen Kalauer gewesen. Also, wir müssen aber noch auf ein Thema. Das ist, ehrlich gesagt vorgestern gewesen, aber ich habe es einfach, es ist ein 400-seitiger Bericht, wo der Mario Draghi, der frühere Chef von der Europäischen Zentralbank, der Frau von der Leyen geschickt hat. Warum ist das interessant? Weil man dort sieht, wie schlecht es der EU geht, wo gewisse EU-Turbos uns wollen, rechtlich und politisch anbinden, insbesondere wirtschaftspolitisch. Die EU-Wirtschaft, steht alles in diesem Bericht, ich habe eine Zusammenfassung auf nebelspalter.ch gestellt, die EU-Wirtschaft ist derzeit 30% kleiner als die von der USA. 2002 war der Unterschied nur 17%, also man ist zurückgefallen. Das Bruttoinlandprodukt vom Kopf ist in der EU um 34% tiefer als in der EU. Die EU bringt keine Innovationen führen. Von den 50 weltweit führenden Technologieunternehmen sind nur 4 aus der EU. Und auch ein Drittel der Start-ups, also wenn jemand gleich eine gute Idee hat und da seine Firma in der EU gründet, dann tut er ein Drittel davon, tut früher oder später ihren Hauptsitz wegen der Regulierung ins Ausland verlegen. Die meisten auch in die USA. Und das ist schon noch verrückt, die letzte Zahl. Von 2019 bis 2024 hat die EU gemäss dem Bericht, also nicht irgendwie gemäss einer komischen Zählung von mir, 13'000 Gesetze verabschiedet. Verglichen mit 3'500 Gesetzen und 2'000 Beschlüssen in den USA. Aber die 13'000 Gesetze, meine Damen und Herren, Europhile, die zuhören, die müssen wir in Zukunft nachvollziehen. 13'000 Gesetze, das ist unglaublich. Und dann gibt es Leute, die behaupten, wenn man die Rahmenverträge zeichnet, dann haben wir Rechtssicherheit. Wenn wir 13'000 Gesetze müssen nachvollziehen, haben wir vor allem eins nicht. Sicher keine Rechtssicherheit.
Aber der Draghi wäre ja nicht der Draghi, wenn natürlich die Frage von der Verschuldung kommt. Mit der EU-Verschuldung, dass man sich als EU gemeinsam verschulden kann. Und du hast das richtig geschrieben, das ist ein Tabubruch, oder? Man denkt das ja nie so vor. In der Corona-Zeit ist man einen gewissen Schritt gegangen. Europhile wie Emmanuel Macron meint das ja schon lange, dass man sich als EU verschulden kann und sieht das als den nächsten Schritt, oder, zu wirklich einer noch vereinigteren EU. Das war ja klar gewesen, dass das in dem Bericht so als Massnahme drin ist, Schulden machen.
Ja, das Verrückte ist einfach, dass die meisten Medien, also vor allem in Deutschland und auch in Frankreich, bin schnell bei Le Monde schauen, sie reden nur über die 800 Milliarden. Sie sagen nicht, dass der Draghi eigentlich ja gesagt hat, ein grosser Teil von dem sollen private Investitionen sein, die dann aber wieder fliessen, wenn man dereguliert, oder? Das kommt alles nicht vor. Ich finde es noch verrückt, wenn man den Bericht wirklich liest, dann merkst du, wie das so ein bisschen eine Seitenlinie ist und wie jetzt das Verkaufen völlig so gross gemacht wird, weil es, wie du richtig sagst, die Länder wie Frankreich und auch Italien, Spanien im Übrigen und Griechenland weiss ich jetzt nicht, aber ich vermute schon, die alle gickerig sind auf noch mehr Schuldenwirtschaft. Und dann wird es nicht funktionieren. Oder wenn man dann noch mehr Schulden macht, dann hat man eben nicht die Rahmenbedingungen, wo Startups, wo Innovation, wo grosse und kleine Unternehmen brauchen. Und das ist dann Tragik. Oder? Dann schaut eben gar nichts raus. Dann ist es nicht irgendwie der Befreiungsschlag, der eigentlich der Sinn und Zweck von dem Bericht wäre. Oder? Und der Herr Draghi hat wirklich markige Worte gebraucht. Er hat gesagt, eben, also mit der Regulierung von der EU dürfen wir kleine Unternehmen zerstören. Oder? Oder wir dürfen wirklich, wir haben alles gemacht, was wir konnten, dass wir die Innovation auf einem niedrigen Niveau gehabt haben. Oder? Und so. Und es ist wirklich, also ich finde, die Analyse schonungslos und dann bei den Massnahmen hat er das, wahrscheinlich hat er das auch wegen der von der Leyen, vielleicht hat er es auch wegen der Franzosen drin, die Verschuldung. Und man fokussiert sich jetzt voll auf das. Ich sage dir, das kommt nicht gut. Wir beobachten es aus der Schweiz weiterhin und ich muss einfach sagen, an so einen Block sollten wir uns nicht anbinden. Oder?
Wir tun es lieber beobachten und uns daran ergötzen, wie schlecht es denen geht und sagen, wir wissen es ja besser. Ist auch sehr schön.
Ja, und ja, wir müssen es besser wissen, wir müssen unseren Handlungsspielraum behalten, unbedingt. Ja, das war es vom Bern einfach vom Donnerstag, 12. September. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Geht auch noch schauen, die nächsten Events, die wir haben. Bern einfach live nächste Woche, dann übernächste Woche eine Podiumsdiskussion über die Erbschaftssteuer. Ich tue das auch wieder verlinken unten dran. Kommt live zuhören, wenn wir die wichtigen Sachen vom Tag oder von der Zeit diskutieren. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.